Hallo und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Erkundung.
Hallo.
Heute geht es für uns und natürlich für dich nach Niederösterreich. Wir haben ja einen Reiseartikel von Austria aktuell vor uns. Und beim Lesen ist mir immer wieder ein Gedanke gekommen.
Oh, da bin ich gespannt.
Das Ganze liest sich wie eine Symphonie der Kontraste. Auf der einen Seite diese raue, fast schon wilde Bergwelt und dann, quasi nur einen Steinwurf davon entfernt, eine Opulenz, eine Pracht, die einen fast erschlägt.
Das ist ein schönes Bild, diese Symphonie.
Und unsere Mission für heute ist, dass wir gemeinsam mit dir herausfinden wollen, was diese Region so vielschichtig macht. Von den windigen Gipfeln bis in die prunkvollen Bibliotheken.
Absolut, denn Niederösterreich ist eine Region, die man, glaube ich, schnell mal unterschätzt. Viele sehen es nur als das grüne Umland von Wien, durch das man halt so durchfährt.
Genau, das Autobahnbundesland.
Ja, aber was in diesem Artikel so wunderbar herausgearbeitet wird, ist diese unglaubliche Dichte an Geschichte. Und zwar nicht Geschichte, die hinter Glas im Museum liegt, sondern eine, die man anfassen und erleben kann.
Mhm.
In den Mauern, in der Landschaft, im Wein. Es ist eine Einladung, einfach mal genauer hinzusehen.
Okay, dann schauen wir mal genauer hin. Fangen wir doch ganz oben an, auf den Gipfeln, die im Artikel so schön als die Dächer Wiens bezeichnet werden.
Ja, da fallen sofort zwei Namen. Schneeberg und Rax. Das sind diese markanten Berge, die quasi die letzte Bastion vor dem richtigen Hochgebirge sind.
Richtig, die natürliche Grenze. Der Schneeberg sticht dabei als höchster Berg des Bundeslandes heraus. Aber was mich sofort fasziniert hat, er ist offenbar nicht nur ein Ziel für hartgesottene Alpinisten. Das ist der springende Punkt und der erste große Kontrast. Du hast hier alpine Wildnis, aber sie ist unglaublich zugänglich.
Wie meinst du das?
Im Artikel wird die historische Schneebergbahn erwähnt. Eine alte Zahnradbahn, die sich da ganz gemütlich den Berg hochschraubt. Das muss man sich mal vorstellen.
Also kein anstrengender Aufstieg.
Genau. Du steigst ein und fährst quasi bequem ins Hochgebirge, umgeben von einem Panorama, für das man sonst stundenlang aufsteigen müsste. Moment. Aber verliert ein Berg dadurch nicht ein bisschen seinen Mythos? Wenn jeder einfach so mit der Bahn hochfahren kann, wo bleibt da die Herausforderung? Dieses Gefühl, es wirklich geschafft zu haben?
Interessante Frage.
Ist das nicht eine Art Entzauberung des Gipfels?
Naja, man könnte es auch als Demokratisierung des Bergerlebnisses sehen. Nicht jeder kann oder will eine anspruchsvolle Hochtour machen.
Stimmt auch wieder.
Aber das Gefühl, da oben zu stehen, diese Weite zu spüren, die frische Luft, das wird so für viel mehr Menschen möglich. Und die Puristen, die haben ja immer noch unzählige Routen und Klettersteige.
Okay.
Direkt gegenüber auf der Rax ist es ähnlich und doch anders. Dort findest du die erste Personenschwebebahn Österreichs.
Die allererste? Wirklich, das ist ja ein Stück Technikgeschichte.
Absolut. Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Sensation. Ein technisches Wunderwerk, das den bürgerlichen Wienern plötzlich die Bergwelt zu Füßen gelegt hat.
Und wie ist es da oben?
Oben auf der Rax erwartet dich dann eben keine schroffe Spitze, sondern ein riesiges, fast sanftes Hochplateau. Man wandert dort oben von Hütte zu Hütte und hat das Gefühl, die Zeit würde stillstehen.
Und dabei ist die Stadt so nah. Genau. Unter dir liegt das geschäftige Wiener Becken, aber hier oben bist du in einer anderen Welt. Das ist dieser Kontrast in Reinform. Urbane Hektik in Sichtweite, aber gefühlt Lichtjahre entfernt. Diese Kraft der Natur, diese fast meditative Ruhe, die du da beschreibst, das ist ein starker Eindruck. Und es ist faszinierend, wie der Artikel dann einen harten Schnitt macht.
Ja, der Sprung ist gewaltig.
Von dieser rauen, ursprünglichen Welt geht es direkt zu den Orten, mit denen die Menschen versucht haben, ihre eigene Form von Ewigkeit zu schaffen. Genau. Von der Ewigkeit der Natur zur Ewigkeit der Kultur. Und da sticht ein Bauwerk sofort heraus. Ja, die Schallaburg. Die wird ja als eines der schönsten Renaissance-Schlösser nördlich der Alpen beschrieben.
Und das ist keine Übertreibung. Allein dieser berühmte Terrakotta-Arkadenhof. Das ist eine solche Detailverliebtheit. Eine so filigrane Kunstfertigkeit. Das ist schlichtweg atemberaubend.
Aber ist das nicht die Gefahr bei solchen Orten, dass sie zu ehrfürchtigen, aber auch ein bisschen leblosen Museen erstarren?
Mhm. Man schleicht durch die Gänge, flüstert und denkt sich, schön, aber was hat das mit mir heute zu tun? Exakt diese Falle umgeht die Schallaburg meisterhaft. Sie ist eben kein verstaubtes Museum, sondern ein pulsierendes Kulturzentrum.
Ach so.
Dort finden jedes Jahr große, international beachtete Ausstellungen zu ganz modernen, relevanten Themen statt. Die historische Kulisse wird zur Bühne für die Auseinandersetzung mit der Gegenwart.
Okay, das verstehe ich. Man konserviert also nicht nur, man aktiviert.
Ganz genau. Es ist ein Dialog mit der Geschichte. Und als Gegenstück dazu wird dann die Burg Kreuzenstein genannt. Wenn ich mir die Bilder ansehe, es ist doch die perfekte Ritterburg, wie man sie sich als Kind vorstellt.
Ja, absolut.
Wehrtürme, Zinnen, eine Zugbrücke. Fast schon zu perfekt, oder?
Fast schon zu perfekt ist genau der richtige Ausdruck. Und hier kommt ein Detail, das alles verändert. Die Burg Kreuzenstein, so wie sie heute dasteht, ist gar nicht wirklich aus dem Mittelalter.
Wie bitte?
Sie ist eine Rekonstruktion aus dem 19. Jahrhundert. Moment mal, die ist gar nicht echt? Das ist ja wie ein Disneyland des Mittelalters. Das finde ich gleichzeitig genial und ein bisschen schräg.
Genau das ist es. Und das verrät uns so viel über die Epoche, in der sie gebaut wurde. Es ist nicht die Realität des Mittelalters, sondern die romantische Sehnsucht des 19. Jahrhunderts nach einer idealisierten Ritterzeit.
Okay.
Der Erbauer hat Originalteile von verfallenen Burgen aus ganz Europa zusammengekauft und daraus seine Traumburg zusammengesetzt. Es ist also eine kuratierte Fantasie.
Kein Wunder, dass Hollywood diesen Ort liebt.
Natürlich. Die Burg ist eine perfekte Kulisse, weil sie perfekter ist, als die Realität es je war.
Das ist eine faszinierende Perspektive. Man schaut also nicht auf das Mittelalter, sondern auf den Traum vom Mittelalter.
Genau.
Und um dieses Trio zu vervollständigen, wird noch kurz der Schlosspark Laxenburg erwähnt.
Die kaiserliche Sommerresidenz mit dieser Franzburg auf einer künstlichen Insel.
Ja, das klingt auch wieder nach einer inszenierten Welt. Ein Ort, an dem man sich Kaiserin Sisi vorstellt, wie sie durch den Park spaziert, pure gestaltete Romantik.
Von der inszenierten Romantik zur gelebten Kulturlandschaft. Das ist der nächste große Sprung. Wir kommen jetzt in die Wachau.
Ah, das Aushängeschild, das vermutlich jeder kennt, zumindest vom Namen her. UNESCO-Weltkulturerbe.
Genau.
Ein enges Donautal zwischen Melk und Krems. Aber was macht diesen Ort, abgesehen davon, dass er schön ist, so besonders?
Der Schlüssel liegt im Begriff Kulturlandschaft. Die Wachau ist nicht einfach nur schöne Natur. Sie ist ein Gesamtkunstwerk, das über Jahrhunderte von Menschenhand geformt wurde.
Du meinst die Weinberge?
Genau. Diese ikonischen, steilen Weinterrassen, die sich die Hänge hochziehen, die sind nicht natürlich gewachsen. Die wurden in mühevoller Kleinarbeit in den Fels gehauen.
Unglaublich.
Jeder Weinstock, jede Steinmauer erzählt eine Geschichte von harter Arbeit, von Generationen von Winzern.
Man spürt das fast beim Lesen. Da ist die Rege von den berühmten Weinen, Riesling, grüner Feldliner, von der Donau als blauen Band.
Es werden auch konkrete Erlebnisse vorgeschlagen. Eine Schifffahrt, um die Perspektive vom Wasser aus zu erleben, oder eine Radtour am Treppelweg. Ich stelle mir vor, wie man da entlang fährt, direkt am Wasser und über einem die Weinberge aufragen. Das muss toll sein. Und es gibt zwei Momente im Jahr, in denen diese Landschaft regelrecht explodiert. Im Frühling zur Marillenblüte, wenn das ganze Tal in einem zarten weiß-rosa Blütenmeer versinkt.
Oh ja.
Es duftet, es summt, es ist ein Fest für die Sinne. Und dann natürlich im Herbst zur Weinlese, wenn alles voller Leben ist, die Keller gefüllt werden und eine ganz besondere, geschäftige Energie in der Luft liegt.
Und über allem thront, so wird es beschrieben, am Eingang zur Wachau das Stiftmelk.
Genau.
Mit seiner goldgelben Fassade, die man schon von weitem leuchten sieht. Eine Demonstration von Macht und Reichtum, oder?
Oh ja, und was für eine. Stiftmelk ist der Inbegriff des Barock. Es geht um Überwältigung, um die sichtbare Herrlichkeit Gottes und natürlich auch um die des Benediktinerordens.
Klar.
Aber das Herzstück, der Ort, der einem wirklich den Atem raubt, ist die Stiftsbibliothek.
Die muss unglaublich sein.
Wenn du da reingehst in diesen prunkvollen Raum voller alter, ledergebundener Bücher mit den Deckenfresken und diesem Duft von altem Papier und Holz, das ist nicht nur eine Büchersammlung.
Sondern das ist ein Statement. Es ist ein Tempel des Wissens und der Kultur, der zeigt, hier wurde über Jahrhunderte nicht nur gebetet, sondern auch gedacht, geforscht und die Welt bewacht. Und von diesem fast sakralen Ort des Wissens ist es dann nur ein kleiner Schritt zum ganz weltlichen Genuss in den Heurigen, von denen der Artikel schwärmt.
Ja, in Orten wie Dürnstein oder Weißenkirchen.
Dort schließt sich dann der Kreis.
Absolut. Der Heurige ist die Sehre der Wachau, auf den Punkt gebracht. Du sitzt im Hof eines Winzers, trinkst den Wein, der wenige Meter von dir entfernt gewachsen ist, isst eine einfache, aber perfekte Brettlause und kommst mit den Leuten ins Gespräch.
Das klingt herrlich.
Hier wird die Kultur der Region lebendig, greifbar und vor allem schmeckbar. Es ist die perfekte Synthese aus Landschaft, Arbeit und Lebensfreude. Was mich zu der Frage bringt: Funktioniert diese Symphonie der Kontraste eigentlich überall, sogar in den Städten?
Guter Punkt.
Der Artikel nimmt als Beispiel die Landeshauptstadt St. Pölten und beschreibt sie als eine echte Überraschung.
Das ist sie auch, denn sie verkörpert diesen Spagat auf engstem Raum. Auf der einen Seite hast du einen wunderschönen, über Jahrhunderte gewachsenen, barocken Stadtkern.
Der Rathausplatz, die Gassen.
Genau, das hat Charme und Geschichte. Und dann gehst du um ein paar Ecken und stehst im Regierungsviertel. Das ist eine komplett andere Welt.
Mutige, moderne Architektur, Glas, Stahl.
Ja, der markante Klangturm, das Festspielhaus. Das ist das administrative, zukunftsgewandte Gesicht Niederösterreichs. Aber beißt sich das nicht? Funktioniert so ein krasser architektonischer Bruch auf so engem Raum? Oder fühlt es sich an wie zwei komplett getrennte Städte?
Eine absolut berechtigte Frage. Und die Antwort ist wahrscheinlich: Es kommt darauf an, wen man fragt. Also, es ist umstritten.
Es ist sicherlich ein gewagter Kontrast. Manche finden ihn spannend und dynamisch, andere empfinden ihn als Bruch. Aber es zeigt perfekt den Willen, nicht in der Geschichte zu erstarren.
Sondern beides zu sein.
Genau, Hüterin eines reichen Erbes und gleichzeitig ein moderner, funktionierender Lebens- und Arbeitsraum. St. Pölten ist quasi Niederösterreich im Kleinformat.
Das wirft eine letzte wichtige Frage auf. Wir haben jetzt über Berge, Prachtbauten, Kulturlandschaften und moderne Städte gesprochen. Eine unglaubliche Dichte.
Mhm.
Aber wo findet man in all dem die Stille? Den Ort, an dem man einfach nur durchatmen kann? Auch darauf gibt der Artikel eine Antwort und es ist der perfekte Schlusspunkt. Er führt uns an Orte, die den ultimativen Kontrapunkt setzen.
Okay.
Zum Beispiel an den Lunzer See im Mostviertel. Es ist der einzige natürliche See in ganz Niederösterreich, eingebettet in dichte, dunkle Wälder.
Das klingt nach einem echten Rückzugsort. Smaragdgrünes Wasser, wie es heißt.
Ja, und es ist ein Ort der Extreme. Im Sommer ein idyllischer Badesee, im Winter verwandelt sich die Gegend in den Kältepol Österreichs.
Ach, davon habe ich gehört.
Ich war selbst mal im Winter dort. Diese Stille, wenn der Schnee alles dämpft und der Atem in der klirrenden Kälte gefriert, ist fast schon unheimlich. Man hört buchstäblich nichts.
Das ist dann der wahre Kontrast.
Absolut. Nach der Opulenz des Barock in Melk oder der Geschäftigkeit der Wachau ist das eine fast schon spirituelle Erfahrung. Und für die, die Stille mit Weitblick verbinden, wird noch der Naturpark Hohe Wand erwähnt.
Mit diesem Skywalk.
Genau, diese Plattform, die über den Abgrund ragt und die einen schwindelerregenden Tiefblick schenkt. Wieder diese Mischung, sanftes Naturerlebnis und sportliche Herausforderung.
Wenn wir diese ganze Reise jetzt am Ende betrachten, dann ist für mich die zentrale Botschaft: Niederösterreich ist kein Ort für einen schnellen Tagesausflug.
Definitiv nicht.
Es ist eine Region, die Zeit verlangt, weil sie ihre Schätze nicht immer auf den ersten Blick preisgibt. Diese Harmonie zwischen den Epochen und den Elementen, alpin, kulturell, genussvoll und still, das ist es wohl, was den Kern ausmacht.
Genau. Der Artikel legt nahe, dass hier jeder seinen ganz persönlichen Kraftort finden kann. Ob du nun als Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs bist, als Feinschmecker von Heurigen zu Heurigen ziehst oder als Wanderer die Gipfel erklimmst.
Die Vielfalt ist einfach da.
Sie ist so gewaltig, dass es für fast jede Sehnsucht, für fast jede Stimmung einen passenden Ort zu geben scheint.
Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken für dich, den du vielleicht mitnehmen kannst.
Wenn eine ganze Region aus so vielen unterschiedlichen Kraftorten besteht, die alle nebeneinander existieren.
Von der prunkvollen barocken Bibliothek, die vor Wissen nur so strotzt, bis zum stillen, eiskalten Bergsee, der einfach nur ist.
Was verrät uns das eigentlich darüber, wonach wir suchen, wenn wir reisen?
Vielleicht suchen wir gar nicht nach dem einen perfekten Ort.
Vielleicht suchen wir nach der Vielfalt der Erlebnisse, die wir in uns selbst tragen und die wir im Außen wiederfinden wollen.